So, nun haben wir also beim Hören der Worte im zweiten Kapitel des Titusbriefes vernommen, was zu tun und was zu lassen ist. Nüchtern sein, ehrbar, liebevoll, geduldig, nicht verleumden, sondern Gutes sagen. Außerdem verständig sein, keusch, häuslich, gütig, sich unterordnen, besonnen sein in allen Dingen, vorbildlich in guten Werken, ohne Falsch, nichts veruntreuen. Wo sonst in der Bibel gibt es auf so knappem Raum eine derart ausgefeilte To-Do-Liste? Und nun stellt sich die Frage, welche Schlussfolgerungen wollt ihr ziehen? Ich nenne jene, die Paulus aufgezählt hat. Ihr alten Männer, ja? Ihr alten Frauen, ihr jungen Frauen, ihr jungen Männer und ihr Sklaven bzw. Arbeitnehmer. Die Antwort liegt nahe. Auf ans Werk. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern nicht das Bruttosozialprodukt, sondern unser Ansehen bei Gott und den Menschen. Das ist doch unsere natürliche Antwort und das würde uns so passen. Unserer alten, unverbesserlichen Natur. Sie will die Welt verbessern und vor allem sich selbst. Noch genauer, sie will sich beweisen als beeindruckend bis grandios, je nachdem, wie wir fassen. Egal wo das ist, ob im Kreis der Familie oder der Freunde, ob am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, wo immer wir mit anderen zusammentreffen oder wo immer wir auf das Wort Gottes treffen, das uns zum Guten ermahnt, da aktivieren wir im Regelfall unseren Ehrgeiz, also unser stolzes Wesen, verdeckt natürlich. Wir meinen, das Beste aus uns herausholen zu können, obwohl uns die Bibel wiederholt sagt, dass in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt. Lest mal Römer 7, Markus 7, Galater 5 und so weiter. Das steckt mit unserem Hunger nach Anerkennung zusammen. Je mehr wir diesen Zusammenhang missachten oder kleinreden, umso stärker hält er uns gefangen. Den Hunger nach Anerkennung, der mit falschen Mitteln gestillt wird, führt auf zwischenmenschlicher Ebene zum Konkurrenzdenken. Und auf der Beziehungsschiene zwischen Mensch und Gott zu einer vergifteten Mischung von hartherziger Gesetzlichkeit und zwanghafter Heuchelei. Also zu einem gestörten Verhältnis gegenüber Gott und den Mitmenschen. Alles ist schief, ist unecht, ist ungesund. Wie kommen wir aus diesem Dilemma heraus? Nur das Evangelium, das auch im Titusbrief steckt, zeigt uns den Weg, um dieses krankhafte Lebensmuster hinter uns zu lassen und die Schlichtheit eines gottgefälligen Lebens zu entdecken. Die entscheidende Frage hat Jesus schon vor 2000 Jahren gestellt, damals dem kranken Mann am Teich Bethesda. Und er stellt sie uns auch heute, willst du gesund werden? Und wenn Jesus so fragt, meint er unsere ganze Existenz. Die aber kann nur gesunden, wenn sie sich dem überlässt, der uns ins Leben gerufen hat, der uns erschaffen hat. Und hier haben wir den Dreh- und Angelpunkt des Titusbriefes, ja des gesamten Alten und Neuen Testaments, von der Erschaffung des Menschen zum Bilde Gottes, über Sühnetod und Auferstehung des Sohnes Gottes, bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde, geht es Gott um unsere beglückende Gemeinschaft mit ihm in seinem ewigen Reich. Wo immer ein Mensch nur noch mit seinem Schöpfer und Retter vereint sein will, unter seiner Herrschaft und in seinem Willen leben will, geschieht Heilsames, geschieht Friede mit Gott, Geborgenheit in Christus, schließlich sogar mehr und mehr die Fülle des Lebens. Umgekehrtes geschieht, nämlich Niederdrückendes und Verzweiflungsvolles, wo ein Mensch, ob bekehrt oder nicht bekehrt, seinem Ehrgeiz, seinem Willen frönt. Also sein altes Ego hätschelt. Da entfalten sich immer wieder Unheil und Unfriede und Unsicherheit und Ungeborgenheit. Betrachten wir den Titusbrief unter diesem Vorzeichen etwas genauer, dann entdecken wir, dass da eben nicht die To-Do-Liste im Vordergrund steht, sondern die Betonung der heilsamen Lehre, des gesunden Glaubens und der heilbringenden Gnade Gottes. Sehen wir uns den roten Faden an. Schon im ersten Kapitel, da wurde bei der Predigtserie der zweite Teil nicht gepredigt, dann nehme ich ihn ein bisschen mit. Im 9. Vers, da spricht Paulus schon von der heilsamen Lehre zum ersten Mal. Und dann von ihrer Zielsetzung im Vers 13, damit sie gesund werden im Glauben. Und dieses Anliegen ist ihm so wichtig, dass er es gleich zu Beginn des zweiten Kapitels, das wir eben gehört haben, wiederholt: Du aber, Titus, rede, wie es sich ziemt, nach der heilsamen Lehre. Und einige Zeilen weiter fordert Paulus seinen geistlichen Sohn dazu auf, mit heilsamem und untadeligem Wort den Gegnern des Evangeliums entgegenzutreten. Und dann krönt er die heilsame Serie mit dem Satz der aller Sehnsucht des Menschen nach Rettung, nach geheiltem Leben Erfüllung bringt. Denn es ist erschienen, wir haben es gehört, die heilsame oder heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Und sie erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und warten auf die selige Hoffnung und auf Jesus Christus, den großen Gott, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst. Er reinigt sich selbst, ein Volk zu seinem Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Und nun erkennen wir auch, worauf jeder gesunde Glaube gründet und wie gute Werke entstehen und wohin jede heilsame Lehre führt, hin zu Christus, der Ursache des Heils und der Heilungen, die wir auch erleben dürfen. Er ist auch die Quelle jeden gereinigten Denkens und Wirkens, auch aller Heiligung, die er uns ja durch das Opfer seines Leibes am Kreuz ein für allemal erworben hat. Ein für allemal zum Eigentum Gottes hat er uns erlöst. Und deshalb ist er auch das Fundament jeglicher intakten Vertrauensbeziehung, ob zu Gott oder im menschlichen Miteinander. Es gibt keine andere Grundlage dafür. Voller Gnade und Wahrheit. Das muss dazu, das ist er. Unser Heilwerden, also unser Gesunden im Glauben, besteht ausschließlich darin, dass wir an dem teilhaben, was Christus im Auftrag des Vaters für uns getan hat und heute tut. in dieser Teilhabe am Leben Christi gedeihen dann die guten Taten, die wir am Anfang gehört haben, wie von selbst. Aber nun ohne Zwang, ohne Anspannung, ohne Angst. Es genügt, dass unser Wille im Willen Gottes liegt. Das reicht fürs ganze Leben und für die Ewigkeit. Und dass seine Herrschaft unter seinem wegweisenden Wort, unter seinem ermutigenden Zuspruch, auch unter seiner Zurechtweisung blühen wir auf. Allmählich wird uns dann auch die tiefste biblische Aussage über Gottes Wesen konkret, die man so leicht darüber liest, drei Worte: Gott ist Liebe. Es gibt nur im Johannesbrief, im ersten Johannes, diese einzigartige Wesensbestimmung Gottes, die vielen Eigenschaften, barmherzig, gütig, treu, massenhaft. Aber hier steht dreimal ein Satz aus drei Worten: Gott ist Liebe. Und wir erkennen dann umso mehr, dass unser Vater im Himmel bewegt ist von einem unaufhaltsamen, alles schenkenden Willen zur Gemeinschaft. Das bewegt ihn, das hat ihn bewegt, seinen Sohn zu uns zu senden. Und diese bedingungslose Liebe hat er am Kreuz bewiesen. Und diese bedingungslose Liebesmacht hat er in der Auferstehung bewiesen. Und er beweist sie auch heute unter uns, indem er zu uns redet. Leben im Glauben ist vom Anfang bis zur Vollendung ein Einüben im Empfangen der Wohltaten und Weisungen Gottes, die er uns in seinem Sohn mitteilt und zuteilt. Wohltaten, Weisungen. Und nur aus dieser Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Empfangen wir auch das wahre Leben. Empfangen wir die Freude und die Fähigkeit, uns tagtäglich von unserer Verkehrtheit abzuwenden, also Buße zu tun, umzukehren und uns ganz dem Gott allen Trostes hinzugeben, ihm wirklich hinzugeben mit Leib und Leben und mit meinen Sorgen und mit meinen Hoffnungen und Verzweiflungen und Sehnsüchten hingeben. Ihm, dem einzig wahren Gott. Und im Licht dieser Wahrheit, die wir es gehört haben, wird verständlich, weshalb Paulus auch wiederum schon im ersten Kapitel den Titus auffordert, kompromisslos einzuschreiten, wenn, ich zitiere, Schwätzer und Verführer, Vers 10, ihre Lehren verbreiten. Warum? Weil sie, Zitat, ganze Häuser verwirren. Er meint wohl auch Hauskreise. Deshalb müsse man, Vers 11, ihnen das Maul stopfen. Und er schreibt weiter, weisen sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Vers 13. Und dann im zweiten Kapitel dringt er erneut darauf, dass mit gesunden, unanfechtbaren Worten dafür gesorgt wird, dass der Gegner des Evangeliums sich beschämt fühlt. Keiner von uns redet heute so. Warum? Ich vermute, weil wir, verglichen mit Paulus, allesamt Feiglinge sind, Harmoniesüchtige. Für Paulus war sonnenklar, dass das Evangelium der radikalste Gegenentwurf zu einem angepassten Frömmigkeitsleben ist. Angepasst an die Welt und angepasst an unseren natürlichen Hang, Gesetz und Evangelium zu vermischen. Solche Vermischung aber ist verhängnisvoll. Denn das Gesetz ist uns gegeben, unsere Schuld aufzudecken, uns zu richten, die Diagnose zu stellen, die da lautet, auch du versagst vor dem heiligen Gebot Gottes. Das Evangelium der Gnade dagegen deckt unsere Schuld zu mit dem Blut Christi. Es richtet nicht, sondern es rettet. Es richtet uns auf. Denn es beantwortet die zutreffende Diagnose, ein Versager zu sein, mit der therapeutisch wirksamen Garantieerklärung unter der Herrschaft Christi, ein vollkommen geliebtes Kind Gottes zu sein. In einem Satz, das Gesetz zeigt mir, dem Sünder, mein Herz. Das sieht nicht gut aus. Die frohe Botschaft der Gnade zeigt mir das Herz Gottes und das strömt über von Liebe. Um diese heilsame Unterscheidung zwischen Evangelium und Gesetz geht es Paulus, seit er, dieser damals stolze Pharisäer, der Gnade in Person vor Damaskus begegnet ist, dem auferstandenen Sohn Gottes. Und deshalb kämpft er von nun an mit offenem Visier gegen jeden, der den Rückfall ins religiöse Leistungs- und Verdienstdenken fördert oder gar fordert. Selbst den Petrus stellt er vor der Gemeinde in Antiochia zur Rede, als dieser unter dem Einfluss von Gesandten aus Jerusalem, man würde sie heute Chassidim nennen, die besonders Frommen, die Ultraorthodoxen, wie auch immer, als er unter deren Einfluss wieder besonderen Wert, der Petrus, auf das Befolgen von Gesetzesvorschriften legte. Der gesamte Galaterbrief, in dem Paulus selbst diese Konfrontation schildert, ist eine Kampfschrift gegen Gesetzlichkeit und für die Aufrichtung der Gerechtigkeit allein aus Glauben an Jesus Christus. Auch in seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus unterstreicht er, dass es ihm in den 3 Jahren ihres Zusammenseins, das war die längste Zeit, die Paulus je in einer Gemeinde verbracht hat, 3 Jahre Ephesus, ja, dass es ihm nur um diesen einen Auftrag ging, Zitat, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes, Apostelgeschichte 20. Aber er sah damals auch schon voraus, ich zitiere wieder, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden, auch aus eurer Mitte, also inmitten der Gemeinde, werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Und das ist das Unheimliche an vielen Verführern in der Gemeinde. Sie predigen das Gesetz, das sie selbst nicht halten können, und versuchen Menschen an sich zu binden und an ihre verkehrte Theologie, an die Vermischung von Gesetz und Gnade, anstatt sie zu Jesus zu führen und sie ihm ganz zu überlassen. Die Bibel warnt uns eindringlich, wiederum aus dem Galaterbrief, nun 5. Kapitel, lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft spannen. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Der Zusammenhang ist also offensichtlich. Wer unter der Herrschaft Christi lebt, der lebt unter der Gnade Gottes. Das ist eine Gleichsetzung. Wer sich der unumschränkten Herrschaft Christi in seinem Leben verweigert, der geht auf steinigem, gnadenlosen Weg, gebeugt unter der Last des Gesetzes, das er nie erfüllen kann. Das tat alleine der Sohn Gottes. Jesus hat das Gesetz erfüllt, aktiv durch sein sündloses Leben, und er hat das Gesetz passiv erfüllt in seiner Passion am Kreuz, daher kommt das, als er das tödliche Gerichtsurteil Gottes über deine und meine Sünden auf sich nahm. Nun drängt sich die Frage auf, wenn das so eindeutig ist, weshalb weigert sich ein Mensch, auch so mancher bekehrte Mensch, mit beiden Händen nach der Gnade Gottes zu greifen und nur noch unter der befreienden Herrschaft des Erlösers leben zu wollen. Warum weigert sich so mancher? Die Antwort ist schauerlich, weil er zu stolz ist, weil er in seinem Stolz verharrt und weil er seinen Bankrott nicht zugeben will oder ihn zumindest verniedlicht, seinen moralisch-geistlichen, totalen, existenziellen Bankrott. Er will nicht zugeben, dass er ein Sünder durch und durch ist. Er möchte unbedingt noch ein Gramm Gutes aus seinem kaputten Wesen herauspressen und vielleicht Beifall heischend Gott hinhalten und den Menschen hinhalten. Schaut mal. Ja? Das ist unsere Natur, Leute. Auch wenn wir noch 10 Jahre im Glauben weiter sind, es ist immer noch da. Wenn wir darin verharren, dann sind wir solche, die meinen, nicht 100% des Erbarmens Gottes gehört zu meinem heutigen Leben und in Ewigkeit, sondern es muss noch etwas in mir zu finden sein, weshalb ich geliebt bin. Leute, wir sind geliebt, weil er alles in Jesus für uns aufgetan hat. Er schenkt uns den Glauben, die Hoffnung, die Liebe, die Treue, den Frieden, die Freude. Das alles schenkt uns Gott in seinem Sohn, mit seinem Sohn. Und der Allmächtige lässt jeden von uns auflaufen, der lieber eine Art Mischfinanzierung hätte. Also 90% oder 95% Gnade, okay, aber 5% mindestens von mir als eigener Verdienstanteil. Ist uns klar, was das in der Praxis bedeuten würde? Wer in dieser Selbstüberschätzung mit seinen eigenen 5% oder 2%, wenn ich gedemütigt bin, 1% nur noch, wer damit hantiert, wer also für sich eine Sperrminorität reklamiert, der sperrt sich ganz von der Gnade aus. Er sperrt sich aus von der herzlichen Umarmung Gottes. Er sperrt sich aus von seinem versorgenden, vergebenden, versöhnenden Zuspruch, das wir als bekennende Sünder täglich, den wir nötig haben. Mit einem Wort, wir sperren uns dann aus von der Gnade, dieser völlig umsonst im Sinne von unverdient erwiesenen Gunst Gottes, die jeden erfreut, der sie empfängt. Wer Gnade empfängt, wird sich unausweichlich freuen. Könnt ihr jeden Tag testen. Sehen wir uns noch ganz kurz das Kontrastprogramm an, das unser Leben prägt, je nachdem, ob wir unter der Gnade oder unter dem Gesetz leben. Die Bibel sagt uns, Römer 6,14, die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Diesen Satz müssen wir uns einrahmen, denn es ist ein Schlüsselwort für unser Leben im Glauben. Ja, wir sündigen noch, ja, immer wieder, aber nicht immer, weil wir auch als Erlösten noch immer in diesem todverfallenen Leib drin hängen. Der ist uns nun mal bis zum Lebensende eine Last, deswegen sündigen wir immer, aber nicht immer, sondern nur immer noch, immer wieder mal. Aber die Sünde kann dann nicht, wenn wir unter der Gnade sind, sie kann nicht mehr über uns herrschen. Sie kann uns nicht tyrannisieren. Der Mensch aber unter dem Gesetz, Er ist der gnadenlosen Macht der Sünde und seiner alten Natur ausgeliefert. Er mag sich zusammenreißen, er mag gute Vorsätze fassen, er mag darauf hoffen, mit Gottes Hilfe, so lautet die Mischfinanzierung, verräterisch, ne? Mit Gottes Hilfe mache ich, ne? Alles klar. Er hofft also darauf, über die Runden zu kommen mit Gottes Hilfe, aber er tut's nicht. Warum? Weil der Tyrann, die Tyrannei der Sünde, stärker ist. Deshalb sündigt der Mensch unter dem Gesetz, egal ob er bekehrt ist oder nicht, wörtlich zu nehmen, er sündigt, auf Teufel komme raus. Leider. Und einige dieser Folgen sind Unruhe des Herzens, schlechtes Gewissen, kein Friede mit Gott. Das kommt davon, wenn man sich und seine Werke, also seine eigenen Leistungen und Verdienste, wichtiger nimmt als das vorbehaltlose Ja Gottes. Dieses Ja Gottes schließt doch alle guten Werke ein, die im Himmel und auf Erden je geschehen sind und geschehen werden. Der Mensch unter der Gnade weiß das und er verlässt sich auf die Zusage, die im Hebräerbrief steht, im 4. Kapitel. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Hebräer 4,9. Der Mensch unter dem Gesetz aber meint, sich optimieren zu müssen, um die Anerkennung Gottes und der Mitmenschen gewiss zu werden. Also rotiert er und vergleicht er und wird neidisch und noch ehrgeiziger, obwohl er damit sein Unglück nur verfestigt. Weshalb uns das Wort Gottes nachdrücklich vor dieser Verirrung warnt, wenn man das Kapitel 5 im Galaterbrief liest, Werke des Fleisches, Leben ohne dem Geist, dann wird man ja überwältigt. Aber das endet, das ist ganz interessant, wie das endet. Es schließt mit den Worten, ich zitiere es aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung, wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen, uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Galater 5, 26. Im alten Luthertext ist es noch viel schöner geschrieben. Lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein. Lasst uns nicht eitler Ehre geizig sein. Also man sieht so richtig, wie der Ehrgeizling seine Ehre umklammert und sie nicht Gott geben will. Das ist Ehrgeiz. Obwohl die Bibel uns sagt, 1. Korinther 10 unter anderem, tut alles zur Ehre Gottes. Alles. So zu leben, zur Ehre Gottes, das ist die Frucht der Gnade und des Heiligen Geistes. Wir erfahren dann inmitten unserer täglichen, manchmal auch stressigen Aufgabenbewältigungen eine immer wieder aufbrechende innere Ruhe und ein Entfalten unserer persönlichen Fähigkeiten, die wir ja allesamt Gott verdanken. In den Worten der Bibel, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2. Deshalb konnte schon Jesaja sagen im 26. Kapitel, uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Das ist Leben unter der Gnade. In dieser Atmosphäre der Wahrheit gedeiht auch das gute Gewissen, weil es vom Wort Gottes geprägt wird und weil es von den Heilstaten Christi genährt wird. Im 9. Kapitel des Hebräerbriefs lesen wir, dass das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigt von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Die Schlussfolgerung steht dann im 10. Kapitel des Hebräerbriefs. Weil wir nun durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen. Keiner kommt los von dem bösen Gewissen, der nicht ausschließlich auf die heilsame Gnade baut, die uns in Christus Jesus erschienen ist. Wie sollte ein Mensch, der sich mehr vertraut als der Gnade Gottes, jemals in seinem seelisch-geistlichen Chaos den Anhaltspunkt für ein ruhiges Gewissen finden? Deshalb warnt Paulus, wie in seinem Schreiben an Titus, auch in seinem ersten Brief an Timotheus, vor einer ganz speziellen Sorte von Verführern, nämlich, steht im 4. Kapitel beim 1. Timotheus, er warnt vor der Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. In der Neuen Evangelistischen heißt es, die gebrandmarkt sind. Ein Brandmal im Gewissen, das sind sie wieder, die reißenden Wölfe, die nach dem Weggang von Paulus in Ephesus einfielen und das Evangelium tatsächlich verdunkelt haben. Und sie beißen sich noch immer in der Gemeinde Christi fest, wahrscheinlich bis zur Wiederkunft Jesu. Ja. Ihr Kennzeichen ist immer das Gleiche, mehr oder weniger verdeckt, das große Ich, die Selbstgerechtigkeit, die Selbsterhöhung. Und das hat bittere Auswirkungen auf das geistliche Klima, denn wo der Mensch statt alle Erwartungen auf Christus zu richten, sich und seine Selbstgerechtigkeit zur Geltung bringt, da wuchern Neid und Bitterkeit. Aus diesem Grund ermahnt uns die Bibel im Hebräer, heute habe ich es mit dem Hebräerbrief, Kapitel 12, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie, durch die Bitterkeit, verunreinigt werden. Wenn wir uns von der Gnade Gottes ziehen und erziehen lassen, wie es in diesem Text auch heißt, also von Jesus selbst, so werden wir wie Paulus, wie Titus, wie Abermillionen weitere Erlöste besonnen, so steht auch im Text, besonnen in diesen konfusen Zeiten leben. Wir können dann getrost warten auf die beglückende Erfüllung unserer Hoffnung, nämlich auf das Sichtbarwerden der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Und dann, Happy End, Leute, dann werden wir endlich in Vollendung sein, wozu uns Gott erwählt und erschaffen und erlöst und gerecht gesprochen und geheiligt hat. Es steht im Epheserbrief ganz vorne, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Das ist unsere Bestimmung, heute und in Ewigkeit, ein Leben zum Lob seiner herrlichen, heilsamen Gnade, erfüllt von Christus allein. Und nun, liebe Leute, machen wir uns eine fröhliche Gebetsgemeinschaft, indem wir mit Paul Gerhard jubeln. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Das ist unsere Gebetsgemeinschaft.